Francis Bacon, 1561 bis 1626. Menschliches Wissen und menschliche Macht treffen in einem zusammen, denn bei Unkenntnis der Ursache versagt sich die Wirkung. Novum Organum. Philosophen reden gern übereinander. Hegel meinte in seinen Vorlesungen, von Bacon kann man sagen, was Cicero von Sokrates sagt. Er habe das Philosophieren in die weltlichen Dinge, in die Häuser der Menschen heruntergeführt. Das geistesgeschichtliche Image des Sokrates ist das des guten Alten der abendländischen Philosophie, das eines Weisen, dessen Leben seinem Denken entsprach und der deshalb zum Opfer der Macht wurde. Bacon dagegen haftet eine gewisse Schurkenhaftigkeit an. Er stand ganz oben in der politischen Hierarchie im England seiner Zeit. Auch er wurde zum Opfer der Macht, war aber selber schuld. Sogar in den Tower hat man ihn für ein paar Tage gesperrt, und nicht etwa, weil er wie der 1535 hingerichtete Lord Kanzler Thomas Morus mit seinem Gewissen dem Machtwillen des Königs opponierte, sondern weil er als Lord Kanzler den Fehler machte, Geschenke entgegenzunehmen, ohne sich bestechen zu lassen. Wer Gaben nimmt und dann gegen die Gebenden entscheidet, sollte mit der Rache der frustrierten Investoren rechnen. Jedoch wäre allein wegen des üblichen Beschenkenlassens der Lord Kanzler nicht gestürzt, obwohl gut 2 Dutzend Fälle aufgedeckt wurden. Hintergrund war der Machtkampf zwischen Krone und Parlament, der schwelte, seit es überhaupt ein Parlament gab, und der wenige Jahre später in einen Bürgerkrieg führen sollte, an dessen Ende der König buchstäblich den Kopf verlor. Darauf sollte dann Hobbes im Leviathan mit der Rechtfertigung des absoluten Staates reagieren. Macht, wenn sie nicht bloß eine repräsentative sein soll, ist auf die Fähigkeit zur Gewalt angewiesen. Für die Ausübung von Gewalt braucht man loyale Leute unter Waffen. Leute unter Waffen müssen bezahlt werden. Deshalb war die Frage, wie der königliche Haushalt finanziert wird, von elementarer machtpolitischer Bedeutung. Die Krone brauchte Einnahmequellen, unabhängig von der Zustimmung des Parlaments. Eine dieser Quellen waren die sogenannten Handelspatente, mit denen sich die reichen Aristokraten gegen Gebühr, wenn man es so nennen will, Monopole sicherten, auf den Import von Rotwein beispielsweise oder auf die Bierbrauerei. Das Parlament war gegen diese Patente, die Krone war wegen der Gebühren dafür. Desgleichen die Patente kaufende Hocharistokratie, die von den Einnahmen aus den Monopolen profitierte. Für die Bestätigung der Patente war rechtlich der Lord Kanzler zuständig, also Bacon. Obwohl er persönlich für eine gemäßigte Reform des Privilegienwesens war, kam er in seiner politischen Funktion mit dem Parlament in Konflikt, das im Zuge dieser Auseinandersetzung die Patentvergabe überprüfte und dabei auf die Unregelmäßigkeiten stieß. Dies führte zum Sturz des Lordkanzlers. Im 11. seiner Essays, betitelt »Über die hohe Stellung«, schrieb Bacon, »Was die Bestechlichkeit angeht, so lasse nicht nur deine eigenen und deiner untergebenen Hände keine Geschenke nehmen, sondern sorge dafür, dass die Hände der Bittsteller sich nicht zum Geben öffnen.« Und in seinem nach dem Sturz niedergeschriebenen utopischen Entwurf eines neuen Atlantis nennen die Bewohner einen Beamten, der Belohnungen annimmt, einen Doppelverdiener. Und niemand in Neuatlantis, es ist eben eine Utopie, mochte ein Doppelverdiener sein. Bacon nennt sein Atlantis neu, weil er es als Wiederbelebung der alten Geschichte vom versunkenen Idealstaat Atlantis versteht. Platon erzählte sie in seinem späten Dialog Kritias, in dem übrigens Sokrates, stets zum Schwätzen bereit, aber zum Zeugen unfähig, wie Bacon spottete, ausnahmsweise die Klappe hält. In Neuatlantis konzipiert Bacon ein Haus Salomons genanntes und von den politischen Machthabern unabhängiges naturwissenschaftliches Forschungsinstitut.